Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Von allem ein bisschen. Ich las vor einiger Zeit eine Anekdote über den bekannten Dichter und Schriftsteller Christian Fürchte Gott Gellert. Gellert wurde am 4. Juli 1715 in Hainichen in der Nähe von Chemnitz geboren. Und er war das fünfte Kind eines Pastoren und ist in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und ist dann zu seinen Lebzeiten einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller geworden. 16 Lieder, die Gellert in seinem geschrieben hat oder getextet hat, sind in unserem Liederbuch »Wir loben Gott«. Und das Lied, das wir auch eben gesungen haben und das nächste, was wir singen werden, das stammt von ihm. In der Zeit des 18. Jahrhunderts gab es noch keine Schulen für jedermann. Eine Gräfin suchte für ihren Sohn einen Erzieher. Das war damals in diesen Kreisen so üblich, wenn man es sich leisten konnte. Man empfahl ihr den damals sehr berühmten Christian Fürchte Gott Gellert. Gellert wurde von der Gräfin einbestellt, wie man so sagt. Und die Gräfin erklärte ihm, wie sie gedachte, dass ihr Sohn von Gellert unterrichtet und erzogen werden sollte. Gellert, machen Sie aus meinem Sohn keinen gelehrten Pedanten. Ich verlange nichts als einen kleinen Anstrich von Sprachen, einen leichten Anstrich von Geografie, einen leichten Anstrich von Geschichte, einen leichten Anstrich von Mathematik und Chemie. Und Gellert, machen Sie aus meinem Sohn um Himmels Willen keinen ständig betenden Christen. Es genügt, wenn mein Sohn die 10 Gebote lernt. Gellert, ich verlange von allem nur einen Anstrich. Und Christian Fürchte Gott Gellert hörte sich ihre Wünsche an, überlegte einen Augenblick und riet dann der Gräfin, ihren Sohn zu einem Anstreicher zu schicken. Von allem nur ein Anstrich. Gilt das auch für unser Glaubensleben? Was hast du für Prioritäten für dein Glauben? Wer sich nur mit einem Anstrich für sein Glaubensleben begnügt, der verblasst bald. Und zwar auf allen Ebenen. Das wollen wir, das möchte ich auch nicht wahrhaben, aber meine Erfahrungen in den vielen Jahren in der Gemeinde zeigen das. Wenn ich an die heutigen Ansprüche der Menschen erlebe, vielleicht haben wir auch in der Gemeinde hier die gleichen Ansprüche, wenn ich das so betrachte, scheint sich alles zu wiederholen. Schon Salomo sagte im Prediger 9, Vers 1, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. In vielen Bereichen unseres Alltags erwarten wir Qualität, alles nur vom Feinsten. Aber kann es sein, dass wir uns bei unseren Glaubensangelegenheiten manchmal mit einem Anstrich begnügen? Reden wir alles nach, was der allgemeine theologische Zeitgeist so vorgibt? Wenn mir als Adventist nur ein kleiner Anstrich genügt für meinen Glauben, sei es mein Verhältnis zu Jesus, mein Gebetsleben, alles, was meinen Glauben ausmacht, wenn das so ist, wie will ich dann Veränderungen, die meinen Glauben beeinflussen können, zum Positiven wie zum Negativen, ganz gleich, wie will ich das denn merken, wenn ich nur einen kleinen Anstrich von allem habe? Von allem nur einen Anstrich haben bedeutet letztendlich Scheinwissen. Wenn ich Berichte, Aufsätze und Meinungen zu theologischen Themen lese oder im Fernsehen anschaue, die nicht stimmig sind, merke ich das noch oder ist es mir gleichgültig? Was können wir denn die Menschen antworten, wenn man uns Fragen stellt? Vielleicht denken jetzt einige an Matthäus 10, die Verse 18 und 19 und sagen, oh, da kann mir ja nichts passieren.
da sind wir ja auf der sicheren Seite.
Da heißt es, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch in dem Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen. Ellen White schreibt dazu im Jesus von Nazareth auf der Seite 260, der Heilige Geist wird Ihnen, den Nachfolgern Jesu, alles ins Gedächtnis rufen, was zum Bezeugen und Verteidigen Ihres Glaubens nötig ist. Ins Gedächtnis rufen oder erinnern bedeutet allerdings auch, dass der Gläubige sich vorher mit den Lehren der Heiligen Schrift und der Botschaft Christi eingehend befasst hat. Wie gehe ich damit um, wenn mir eine neue Bibel empfohlen wird, in der es plötzlich heißt, an einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist? Das ist ganz einfach, das merkt jeder von uns. Aber wenn vielleicht ein Korinthertext oder ein Matthäustext aus dieser Bibel genommen wird, der dann nicht stimmig ist, dann hätte ich das vielleicht nicht so gemerkt. Aber an einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich habe immer ganz gelassen argumentieren können, dass es in der ganzen Bibel keinen Hinweis auf den Sonntag gibt. Und plötzlich lese ich an einem Sonntag. Das mag vielleicht für einige nicht so wichtig sein. Für mich ist es wichtig. Bin ich zu kleinlich? Es ist schlicht falsch übersetzt. Warum? Einer Grundtextübersetzung von dem der Geschäftsführer des Brunnenverlages Folgendes sagt, ich vergleiche die Bibelübersetzungsarbeit gern mit einem drastischen Bild. Ich kann entweder eine Autobahn oder einen Kartoffelacker als Ziel im Auge fassen. Bei der Autobahn, der kommunikativen Übersetzungsmethode, ist die Sprache leicht und verständlich, folgt aber nicht exakt dem Grundtext in seiner tiefen Schärfe und all seinen Facetten. Beim Kartoffelacker, der wörtlichen Übersetzungsmethode, versucht man möglichst Wort für Wort am Grundtext zu bleiben. Soweit der Geschäftsführer des Brunnenverlages. Liebe Gemeinde, die Facetten sind es. Darauf kommt es an. Das ist wie bei einem Diamanten. Wenn du den findest, dann sieht er nach nichts aus. Erst wenn der Diamantschleifer seine Facetten da reingeschliffen hat, dann brilliert er, dann glänzt er, dann wird er zu dem, was Frauen so sehr lieben. Ein Kirchenkritiker sprach vor kurzem von einem Patchwork-Christentum, von dem der christliche Glaube heute geprägt ist. Patchwork ist von jedem ein kleines bisschen. Ein Patch ist ein Flicken, kommt aus dem Englischen. Patchwork, das ist ein Flickenteppich aus verschiedenen bunten Stoffflicken zusammengesetzt. Und so ein Patchwork-Teppich ist wunderschön anzusehen. Aber wie haltbar ist er? Wenn mein Glaube auch so ein Flickenteppich hat oder aus einem Flickenteppich besteht, wie kann ich dann eine feste Beziehung zu Gott aufbauen? Wenn ich nicht genau weiß, was Gott von mir erwartet und was Gott mir schenken möchte, wie kann Gott mir helfen? Wie kann Gott mir Wegweisung und Hilfe in meinem Leben geben, wenn meine Beziehung zu ihm ein Flickenteppich gleicht? Gott möchte nicht mal gelegentlich in unser Leben kommen, so wie uns das passt, sondern er möchte durch Jesus eine dauerhafte Beziehung zu uns knüpfen. Wie kann das sein? Ich möchte euch mit einigen Gedanken bekannt machen, die Ellen White in der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 50, folgende aufgeschrieben hat. Sie schreibt da unter anderem, macht Jesus zu deinem Freund. Nur wenige schätzen die köstliche Gnadengabe des Gebets richtig ein. Wir sollten zu Jesus gehen und ihm alle unsere Nöte sagen. Wir können ihm unsere kleinen Sorgen und Verlegenheiten genauso bringen wie unsere großen Schwierigkeiten. Wir sollten niemanden außer Jesus zu unserem Vertrauten machen. Mit ihm können wir uns ohne Gefahr über alles unterhalten, was unser Herz bewegt. Und weiter schreibt Ellen White, Geschwister, wenn ihr euch zum gemeinsamen Gottesdienst versammelt, dann glaubt, dass Jesus unter euch ist. Glaubt, dass er euch segnen will.
Blickt von euch weg und seht auf Jesus. Das bedeutet, dass heute, jetzt Jesus durch den Heiligen Geist anwesend ist. Ist uns das bewusst?
In Johannes 14 zeigt Jesus uns den Weg zum Vater auf. Im Vers 23 heißt es, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. So Luther. In der Elberfelder heißt es, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieb haben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus sagt hier, mein Vater wird ihn lieben. Er wird dich lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung machen. Jesus will zu dir, will zu mir Wohnung machen. Er will nach Hause kommen, zu dir. Das heißt, der Vater, Gott und der Sohn Jesus wollen Wohnung bei uns machen. Das ist unglaublich, aber eine feste Zusicherung. Gott möchte Wohnung bei uns machen. Wie soll das geschehen? Paulus sagt im Epheser 3, Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und in Sprüche 3, Vers 17 heißt es, ich liebe die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Bin ich auf der Suche? Bin ich schon gefunden worden? Und ich frage euch, liebt ihr Jesus? Denkt da mal drüber nach. Wenn ich nur einen kleinen Glaubensanstrich von Jesus habe, dann verblasst dieses Bild von Jesus in meinem Herzen bald, bis nichts mehr übrig ist. Jesus, unser Erlöser, möchte eine Änderung meines Herzens bei mir erreichen, eine Änderung unseres Charakters. Er möchte es bei jedem Menschen. Ellen White schreibt im Bilder vom Reiche Gottes über Charakteränderung Folgendes. Und wir wissen, wie schwer das ist, Dinge zu ändern, die uns vielleicht hindern. Sie schreibt, Schwächen kann man überwinden. Niemand darf sagen, dass er die Schwächen seines Charakters nicht ändern könnte. Wenn du so eine Meinung hast, wirst du das ewige Leben verlieren. Das ist eine starke Aussage. Es ist die Frage des Willens. Wenn du nicht willst, kannst du deine Schwächen nicht überwinden. Wenn du aber willst, gelingt es dir auch. Die Schwierigkeiten liegen in einem ungeheiligten Herzen und der Weigerung, sich ganz Gott unterzuordnen. Mach Jesus zu deinem Freund. Das war die Empfehlung von Ellen White. Was das für jeden Menschen bedeuten kann, erleben wir in dem Gespräch am Jakobsbrunnen in Samarien zwischen Jesus und Samariterin. Und ich lese, wer will, kann das mit aufschlagen, Johannes 4, Jesus und die Samariterin ab Vers 6. Jesus war auf dem Rückweg von Judäa und er ging wieder nach Galiläa und er musste durch Samarien. Obwohl Juden mit den Samaritern nichts zu tun hatte, hat Jesus diesen Weg gewählt mit seinen Jüngern. Und Jesus saß jetzt alleine am Jakobsbrunnen und wartete auf seine Jünger, die in der Stadt waren und Essen einkaufen wollten. Und da lesen wir Vers 6. Es war aber dort Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samariterische Frau zu ihm, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samariterische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr,
du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Bis dahin. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ist das so? Mit lebendiges Wasser wird im Orient ein reines Quellwasser gemeint. Und das war auch das, was im Vers 10 von Jesus gesagt wurde. Wie wäre es, wenn wir alle für unseren Nächsten hier in der Gemeinde, unsere Mitschüler, Mitarbeiter, Nachbarn, Freunde und Gäste eine Quelle lebendiges Wasser sein würden, bei der sie sich satt trinken könnten, bis sie selbst zu einer Quelle lebendiges Wasser geworden sind? Wie soll das gehen? Den Text, den wir eben gelesen haben, sagt es uns, aber auch noch andere Texte. In Johannes 7, Vers 38 heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist das für ein Bild, das hier benutzt wird? Dieses Wasser. Sind wir alle durstig? Bedürfen wir der Zuwendung von Jesus? Ich glaube ja. Der Paralleltext in Jesaja 58, Vers 11 sagt das in besonders schöner und in eindringlicher Weise. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Wasser. Alle haben Jesaja verstanden. Sie wussten, was Wasser in Israel bedeutet. Wasser bedeutet Leben, lebendig sein, Zukunft haben. Jesaja sagt dir und mir, du wirst ein bewässerter Garten in all der geistlichen Wüste um dich herum sein. Wasser rettet Leben. Und das Wasser, das Jesus uns schenken möchte, schenkt uns ewiges Leben. Ein Leben mit ihm und einmal mit ihm und dem Vater, ein Leben auf der neuen Erde. Mein Lieblingslied steht im alten Zionsliederbuch. Daraus wird nicht mehr gesungen. Aber als ich das Lied das erste Mal Anfang der 60er Jahre hier in der Wallstraße, ein paar hundert Meter weg, das erste Mal gehört habe, hat es mich gleich angesprochen. Da heißt es, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Doch strahlet und glänzt er wie eine feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt? O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich. O glaub, es fließet für dich. Dieser Strom, Jesus, trocknet nie aus. Er ist rein und klar. Tag und Nacht fließt dieser Strom. Zu jeder Zeit, du kannst dich satt trinken. Es ist das Wasser des Lebens. Jesus ist auch der einzige Weg zu unserer Erlösung. Die einzige Tür zu unserer Zukunft mit Gott. Ihm können wir vertrauen. Jesus setzt an den Schluss des Taufbefehls, wie diese Bibelverse allgemein genannt werden, seine Zusicherung. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich wünsche uns allen, dass unser Glaube nicht einem Patchwork-Teppich, einem Flickenteppich gleicht. Ich wünsche uns allen heute Morgen, dass die Fürbitte des Apostels Paulus für die Gemeinde, so wie sie im Epheser 3 formuliert wird, auch für jeden Einzelnen heute Morgen hier zutrifft. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt seid. Amen.